Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und dann, dem es tatsächlich dann gelingt, das nach einigen Monaten Vorbereitung auch in die Luft zu jagen. Es gibt längere Kapitel. Da geht es darum, zum Beispiel um die Geschichte eines österreichischen Geigenamateurs, der mit seiner Geige zuerst in verschiedene KZs durchwandert. Also er kommt zuerst nach Dachau, dann nach Buchenwald, wird freigekauft, was vor dem Einmarsch der Nazis in der Sowjetunion noch möglich war. Nach Mauritius. Dort wurden sie bis zum Ende des Krieges dann nochmal 3-4 Jahre festgehalten, wo er dann immer auch versucht hat, mit Hilfe seiner Geige sich einigermaßen am Leben zu halten. Und erst 1945 sind die dann, viele von ihnen natürlich, erst dann nach Palästina gekommen. Ich werde einen kurzen Einleitungsteil, lesen über Amnon Weinstein, ein bisschen wie er zu diesen Geigen gekommen ist, wie er zu ihnen steht, und dann lese ich ein kurzes Kapitel über Orchester im Konzentrationslager Auschwitz. Viele haben keine Vorstellung, welche Rolle Musik dort gespielt haben kann für die Insassen. Das war immer eine zwiespältige Rolle, auch für die Häftlinge natürlich. Und natürlich ist auch interessant, welche Rolle spielt das im Verhältnis zu den SS-Wächtern, zu den Aufsehern. Überhaupt natürlich ergeben sich dadurch Fragen, welche Rolle kann Musik überhaupt in unserem Leben spielen. Das Buch sieht übrigens so aus, wenn man es so aufklappt, sieht man es, dass das der Körper einer Geige ist. Sie sehen hier ein bisschen so einen Judenstern, haben viele dieser jüdischen Geigen, also natürlich die schönsten, als Intarsienarbeit gehabt, so Einlegearbeiten. Und wenn Sie das Papier sehen, da haben wir versucht, ein bisschen diese Holzmaserung nachzumachen, dass man eben sieht, dass das eine Geige ist. In seinen frühesten Erinnerungen sitzt Amnon Weinstein Ende der 1940er Jahre an einem der hohen jüdischen Feiertage wie Rosh Hashanah oder Passach mit seinen engsten Familienangehörigen am Tisch. Sie sind zu viert: Amnon, seine jüngere Schwester Esther und die Eltern Moshe und Golda. Und 400 Geister. Es sind die Geister der Angehörigen, die zurückblieben, als Moshe und Golda 1938 nach Palästina emigrierten. Moshe war Violinist, Geigenlehrer und Geigenbauer. Die Begeisterung für Geigen hatte er als 7-Jähriger für sich entdeckt, als er in seiner Heimatstadt Brest-Litovsk auf einer Hochzeit fahrende Musikanten Klezmermusik spielen hörte. Da es in Brest-Litovsk keine geeigneten Geigenlehrer gab, zog Moshe nach Vilnius, der größten Stadt Litauens und Zentrum der jüdischen Kultur. Er besuchte dasselbe Konservatorium, das auch der in Vilnius geborene Geigenvirtuose Jascha Heifetz wenige Jahre zuvor besucht hatte und gewann sogar einen Preis für seine Interpretation desselben Violinkonzerns von Mendelssohn, mit dem Heifetz seinen Ruf als Wunderkind begründet hatte. In Vilnius lernte Moshe auch Golda kennen, die ihn auf dem Klavier begleitete und später seine Frau wurde. Nachdem ihre Ausbildung am Konservatorium in Vilnius beendet war, beschlossen Moshe und Golda, als überzeugte Anhänger des Zionismus nach Palästina auszuwandern. Sie wollten am Aufbau eines eigenen Landes und einer eigenen nationalen Identität für Juden in Eretz Israel im Lande Israel mitwirken. Ihre 400 Angehörigen blieben in Europa zurück. Auch Moshes Vater Jakob, ein Rabbi, der wie viele andere die säkulare zionistische Bewegung für Frevel hielt. Seiner Ansicht nach entsprach es nicht dem Willen Gottes, nach Israel heimzukehren, bevor der Messias zurückgekommen war. Manche zögerten auch einfach zu lange, ihre finanziellen Dinge zu regeln und die nötigen Formalitäten zu erledigen, um ins Heilige Land auszureisen. als Deutschland am 22. Juni 1941 in die Sowjetunion einmarschierte und die Nazis Osteuropa besetzten, saßen sie in der Falle. Machen einen kleinen Sprung. Moshe ist jetzt mit seiner gerade gegründeten Familie bereits in Palästina angekommen. Moshes Amt als Präsident der Association of Vilna Immigrants brachte es mit sich, dass die Wohnung der Weinsteins zur Anlaufstelle für Überlebende aus Vilnius wurde, die hofften, im Land ihrer biblischen Vorfahren von vorne beginnen zu können. Moshe nahm sie in seiner Wohnung auf, sorgte für das leibliche Wohl und warme Betten, bis sie etwas Eigenes fanden. Amnon weiß noch, wie sehr er sich als Kind vor diesen ausgemergelten Gästen fürchtete, die beim kleinsten Geräusch zusammenzuckten. Es überstieg sein Vorstellungsvermögen, warum sie Brotreste unter Kissen und Bettdecken versteckten. Das Jammern von Besuchern, die sich in den Schlaf weinten, verfolgte ihn in Albträumen noch Jahre später. So sehr Amnon versuchte, den Holocaust auszublenden, er ließ ihn doch nicht los. In den späten 1980er Jahren erschien ein Mann in Amnons Werkstatt, der in Auschwitz Geige gespielt hatte. Das Instrument hatte er, seitdem er dem Todeslager entkommen war, nicht mehr angerührt. Jetzt wollte er es für seinen Enkel restaurieren lassen. Die Oberseite der Geige war beschädigt, weil sie auch bei Regen und Schnee gespielt worden war. Als Amnon sich die Violine genauer ansah, fand er im Inneren Aschereste. War das Asche aus den Schornsteinen der Krematorien von Auschwitz? Allein die Vorstellung, was das Instrument und sein Eigentümer durchgemacht hatten, erschütterte Amnon zutiefst. Doch schnell schob er die grausigen Gedanken wieder beiseite. Noch war der Widerstand zu groß, um den Holocaust an sich heranzulassen. In den 1990er Jahren, etwa zu der Zeit, als er seinen Sohn in die Lehre nahm, spürte er plötzlich die Bereitschaft, sich seinem verlorenen Erbe zu stellen. 5 Jahrzehnte, nachdem seine Familie vernichtet worden war, begann er, sich nicht nur allgemein mit dem Holocaust auseinanderzusetzen, sondern auch speziell mit der Rolle, die die Musik, besonders die Geigenmusik, für das jüdische Leben in dieser dunklen Zeit gespielt hatte. Er fing an, nach Geigen zu suchen, die während des Holocaust von jüdischen Musikern gespielt worden waren, und restaurierte sie. Manche Geigen, die er ausfindig machen konnte, waren während des Holocaust stark beschädigt worden und seitdem unbrauchbar. Doch sobald sie in der Werkstatt vor ihm liegen, setzt er jedes Mal all sein Herzblut, seine Seele und sein außergewöhnliches Können als Geigenbaumeister daran, ihnen neues Leben einzuhauchen. Restaurieren ist oft mühsam und kann bis zu 18 Monate dauern. Ist es Amnon jedoch erst einmal gelungen, eine Geige wieder zusammenzusetzen, kann sie jederzeit in den feinsten Konzertsälen der Welt gespielt werden. Manche Musiker, die vernachlässigten und schwer beschädigten Instrumente einst gespielt haben, mögen vom Holocaust zum Schweigen gebracht worden sein, doch ihre Stimmen und ihr Geist leben in all diesen von Amnon hingebungsvoll restaurierten Geigen weiter. Ich lese jetzt eine kurze Stelle, wie gesagt, über die Orchester in Auschwitz. Was ich hier schon gesehen habe, es ist ein erzählerisches Sachbuch, was sehr stark die Informationen bringt, die viele, glaube ich, nicht kennen würden, über die Musik zur Zeit des Holocaust, aber natürlich auch persönliche Geschichten, persönliche Schicksale, die mit diesen Musikern verbunden sind. Welche Art von Orchester gab es eigentlich in Auschwitz? Neben geheimen Ensembles wie jenem, das Herbert Zipper 1938 in Dachau gründete, spielten seit 1933 auch offizielle Orchester in deutschen Konzentrationslagern. Auschwitz hatte eine ganze Reihe von Ensembles, unter anderem ein großes Orchester im Stammlager Auschwitz, Orchester in den Männer- und Frauenlagern Birkenau und einige weitere Ensembles im gesamten Auschwitz-Komplex. Diese Orchester setzten sich aus Musikern zusammen, die unter den Gefangenen rekrutiert wurden. Das Orchester des Männerlagers Birkenau. Im August 1942 beschloss Johann Schwarzhuber, Lagerkommandant von Birkenau, sein eigenes Ensemble zu bilden. Anders als beim Orchester des Stammlagers Auschwitz waren Juden im Orchester des Männerlagers Birkenau von Anfang an zugelassen. Einer der einflussreichsten jüdischen Musiker war der jüdische Geiger und Komponist Simon Lax, den man 1941 in Paris gefangen genommen hatte. Im Sommer 1942 wurde Lax nach Auschwitz deportiert, wo er die Gefangenennummer 49543 erhielt. Zuerst wurde er einem mörderischen Arbeitskommando zugewiesen. Nach 20 Tagen, in denen er zusehends abmagerte und depressiver wurde, zeigte sich das Schicksal gnädig. So wie Jacques Strumser wurde auch Lax von seinem Blockältesten gerettet. »Ist hier jemand, der Polnisch spricht und Bridge spielen kann?«, fragte der polnische Blockälteste eines Abends. Er und zwei andere Blockälteste brauchten einen vierten für ihr nächtliches Spiel. Da alle anderen Gefangenen in diesen Baracken aus Frankreich hierher verschleppt worden waren, war Lax der Einzige, der in Frage kam. Während er mit den dreien Bridge spielte, erwähnte Lax zufällig, dass er Geiger und Komponist sei. »Wieso hast du mir das nicht früher gesagt?«, fragte der Blockälteste. »Morgen bleibst du im Block, ich bringe dich zur Kapelle.« »Und wenn du genommen wirst, kannst du vielleicht ein bisschen länger leben«, fügte einer der anderen lachend hinzu. Am nächsten Morgen, noch in der Dämmerung, wurde Lax vom Blockältesten zu den Musikbaracken geführt, wo ihm der Dirigent Jan Zaborski eine Geige zum Vorspielen hinstreckte. Seine Finger waren nach 3 Wochen Zwangsarbeit steif und mit Schrammen übersät. Die Arme taten so weh, dass er kaum den Bogen halten konnte. Aber irgendwie fand Lax die Kraft, in Mendelssohns schwieriges Violinkonzert einzusteigen, ohne einen Gedanken daran, dass der jüdische Komponist von den Nazis verboten worden war. Zaborski stoppte ihn nach ein paar Takten. »Gut, die Technik ist gar nicht übel«, sagte der Dirigent. »Sag deinem Blockführer, dass du angenommen bist und er die Verlegung auf diesen Block veranlassen soll. Er soll mit dir auch zur Kleiderkammer gehen und deine Lumpen gegen eine anständige Uniform austauschen.« Und schon war Lax ins Orchester aufgenommen. Ich mache jetzt wieder einen kleinen Sprung zu einem anderen Mitinsassen, Henry Meyer. Dessen Bruder war am Tag vorher gestorben, er war einfach weg, also war kurz mal krank und am nächsten Tag war er einfach nicht mehr da und man wusste nicht genau, was mit ihm passiert ist. Kurz nach dem Tod seines Bruders wurde Henry selbst krank. Man brachte ihn zur Krankenstation, wo man ihn zur Selektion am nächsten Tag einteilte. Sein musikalischer Hintergrund rettete ihm letztendlich das Leben, als ihm ein jüdischer Arzt einen Besuch abstattete. »Was haben Sie früher gemacht?«, fragte er. »Ich habe noch nicht so viel gemacht, ich bin noch sehr jung«, antwortete Meyer. »Aber ich war ein Wunderkind auf der Geige und hatte Auftritte in verschiedenen Großstädten.« »Und wo kommen Sie her?«, fragte Meyer. »Breslau.« »Ah, Breslau, das kenne ich. Ich habe dort gespielt, mit dem Orchester des Kulturmonds.« »Das Tartini-Konzert?«, fragte der Arzt. »Ein höllisch schweres Werk für Solovioline und Orchester von Giuseppe Tartini.« »Ja, ich war bei dem Konzert.« Der Arzt kam in Schwärmen. Die Aufführung hatte solch einen Eindruck bei ihm hinterlassen, dass er sich an jede Einzelheit erinnerte. »Ich bin gleich wieder da«, versprach er. Ein paar Minuten später kam er mit einer Leiche über der Schulter zurück. Er ließ den Körper neben Meyer auf die Matratze fallen. Dann hob er Henry hoch und trug ihn zu dem Bett, in dem der Tote gelegen hatte. »Alles muss seine Ordnung haben«, erklärte er, während er Meyers Krankenkarte und Gefangenennummer gegen die Leiche austauschte. Er behandelte ihn mit speziellen Medikamenten und pflegte ihn wieder gesund. Dann sorgte er dafür, dass Meyer eine weniger anstrengende Arbeit bekam. Meyer putzte und machte die Betten der SS-Ärzte im Stammlager Auschwitz, unter anderem von Josef Mengele, dem berüchtigten Todesengel. Wie schon beim Orchester des Stammlagers Auschwitz bestand die Hauptaufgabe für das Orchester des Männerlagers Birkenau darin, Märsche für die Arbeitskommandos zu spielen, die jeden Morgen das Lager verließen und nachts wieder zurückkehrten. In der Morgendämmerung stellten sich die Musiker vor den Musikbaracken auf. Die Trompeter standen in der ersten Reihe, gefolgt von den Hörnern, Akkordeons, Klarinetten und Saxophonen. Das Schlusslicht bildeten Tuba, kleine und große Trommel und die Becken. An der Spitze des Ensembles stand, stolz seinen Taktstock haltend, Franz Kopka, ein Trommler, der es über seine Stellung als Capo des Orchesters hinaus geschafft hatte, sich zu dessen Dirigenten zu ernennen, nachdem Jan Zaborski im November 1942 gestorben war. Mit der Zeit versuchen sich die verschiedenen Kommandanten, geben immer wieder Wünsche ab, was eigentlich genau gespielt werden soll. Und darum geht es jetzt in dem nächsten Abschnitt. Als Größe, Qualität und Repertoire des Orchesters wuchsen, nahmen auch seine Aufgaben im Lager zu. Er spielte jetzt nicht mehr nur am Eingangstor, sondern bei verschiedenen Anlässen. Sonntagnachmittagskonzerte mit leichter klassischer Musik für SS-Offiziere und Wachen. Manchmal spielte es, wenn Transporte ankamen. Der Anblick eines Orchesters, das vor einem mit Blumen eingerahmten, gepflegten Rasen musizierte, verführte die Ankömmlinge dazu zu glauben, Auschwitz wäre ein Ort, an dem sie willkommen seien. Seinen vielleicht grauenhaftesten Auftritt hatte das Orchester, als es direkt neben einem Gebäude postiert wurde, um die Schreie weiblicher Gefangener, die darin vergast wurden, mit Musik zu übertönen. Von Zeit zu Zeit heiterten kleine Gruppen von Musikern kranke Kameraden in der Krankenstation auf und spielten am Sonntagnachmittag klassische Musik. Ein Patient war so dankbar für die Aufführung eines Mozart-Violinkonzerts durch Jacques Strumser, dass er hemmungslos zu weinen anfing, als er ihn 36 Jahre später in einem Café in Israel zufällig wiedersah. Jacques, du bist es wahrhaftig, rief er. Jacques Strumser, der Geiger von Auschwitz, der Sonntag zu uns ins Hospital kam, um Mozart zu spielen. Eine kurze Stelle noch, um vielleicht mal vorzuführen, wie das für die Häftlinge war, diese Beziehung aufzubauen zu ihren Wächtern. Wichtiger als die Beziehung zu Lagerbeamten war für die Mitglieder des Orchesters der Umstand, dass die Musik eine persönliche Verbindung herstellte zu ihren SS-Wächtern. Wenn ein SS-Mann Musik hört, vor allem Musik, die er besonders mag, beginnt er sich irgendwie in ein menschenähnliches Wesen zu verwandeln. Die Stimme verliert ihre übliche Härte, er selbst wird nett im Umgang und man spricht mit ihm fast wie mit seinesgleichen, schreibt Lachs in seinen Memoiren. Manchmal hat man den Eindruck, dass irgendeine Melodie die Erinnerung an eine nahe Person erweckt. Vielleicht seine Braut, die er lange nicht mehr gesehen hat, und seine Augen überzieht ein Nebelschleier, der an menschliche Tränen erinnert. In diesen Momenten erwacht bei uns die Hoffnung, dass vielleicht doch noch nicht alles verloren ist. Die Ironie, dass solche Barbaren so viel Anerkennung für Schönheit zeigten, blieb Lachs nicht verborgen. Ob Menschen, die Musik so sehr lieben, Menschen, die weinen können, wenn sie sie hören, gleichzeitig derartige Grausamkeiten gegen den Rest der Menschheit begehen können? Okay, da mache ich noch einen kurzen Abschnitt. Ich habe ja erzählt, das Buch erzählt die Geschichte von 7 dieser Geigen und den Musikern, die auf ihnen gespielt haben. Es gibt natürlich auch viele Geigen bei Amnon Weinsteins Sammlung, wo man nie richtig rausbekommt, wer waren eigentlich die Musikanten, die Musiker, die auf ihnen gespielt haben. Für Amnon stellen die unidentifizierten Geigen den wertvollsten Teil seiner Sammlung dar. Es sind keine teuren Instrumente wie Ole Bulls Guarniere, das ist ein Kapitel über Ole Bull, der sehr teure Guarniere gespielt hat, oder Ernst Glaser, die Ernst Glaser mit nach Bergen brachte, oder die Amati, die Pfeiffer Weininger in Transnistrien spielte. Das ist eine Geschichte über einen Geigenvirtuose, der sich im Ghetto über Wasser hält, indem er immer wieder Konzerte gibt für Aufseher. Es sind einfache, schlichte Geigen, die für das jüdische Alltagsleben und die jüdischen Alltagstraditionen stehen, die im Holocaust zerstört worden sind. Es sind Zeugnisse der jüdischen Kultur, die die Nazis ohne Erfolg vollständig ausradieren wollten. Für Amnon übersteigt der historische und emotionale Wert dieser Instrumente jeden möglichen monetären. Amnon hat die Namen seiner Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen, die im Holocaust umkamen, nie gekannt. Da sie in Massengräbern beerdigt wurden, gibt es keine Grabsteine, die ihm helfen würden, seine Abstammung zu rekonstruieren. Es gibt keine Familienaufzeichnungen, keine überlebenden Verwandten, die er besuchen könnte, um die Geschichten der Familienangehörigen zu hören, die für seine Eltern zu schmerzvoll waren, um sie zu erzählen. Und die Eltern konnten also nie über ihre Familienangehörigen erzählen. Die einzige Möglichkeit, mit seiner Familie in Verbindung zu treten, ist das Handwerk, das er vom Vater gelernt hat, das Reparieren von Geigen. Deshalb sammelt und restauriert Amnon weiterhin Instrumente, die von jüdischen Musikern während des Holocaust gespielt wurden. Jede Geige hat ihre eigene Geschichte. Jede Geige ist ein Grabstein für Angehörige, die er nie kennengelernt hat. Ja, vielen Dank. So sieht Amnon Weinstein übrigens heute aus. Er ist auch öfter in Deutschland, hat im Dezember jetzt gerade noch das Bundesverdienstkreuz bekommen von Steinmeier, damals noch Außenminister. Und ich hoffe, dass wir ihn irgendwann noch mal holen können nach Deutschland. Und am besten natürlich mit einem Konzert. Aber es war jetzt für die Messe, das war leider nicht mehr möglich. Es war ein bisschen zu kurzfristig. Das Buch ist gerade erst erschienen. Vielen Dank. Wenn Sie das Buch kaufen möchten, gibt es jetzt noch die Möglichkeit hier neben der Bühne. Oder bei uns am Stand in der Reihe hier in der Halle 5, G208. Und natürlich im Buchhandel und sonst überall.
Also wir sitzen autonom mit dem Anfahrt, das, gell? Wir sitzen autonom. Das sehe ich gerade, das ist ja fast... Erinnert mich extrem an das Buch von Michael, aber denkt mir das jetzt noch? Sind das nicht fast ein bisschen die ähnlichen Farben? Ja, ich kann mich... Die Leute hocken natürlich auch hierher, weil man hier hocken kann, bequem, gell? Ja.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zur Lesung mit Gerhard Meister. Er wird heute seinen Gedichtband Eine Lichtsekunde über meinem Kopf vorstellen. Das Buch ist im Herbst 2016 im Verlag Der gesunde Menschenversand erschienen. Der gesunde Menschenversand, das ist ein unabhängiger Schweizer Verlag mit Sitz in Luzern. Hauptsächlich publizieren wir Texte für die Bühne, Texte, die fürs Vortragen geschrieben wurden, Spoken Word Texte. Und zu dieser Spoken Word Bewegung gehört auch Gerhard Meister. Seine Sprechtexte sind in diesem Band hier erschienen. Das Buch heißt Viecher und Vegetarier. Die Texte, die da drinnen sind, sind sowohl in Berner Mundart als auch auf Hochdeutsch geschrieben. Gerhard Meister ist nicht nur Spoken Word Autor und Lyriker, er hat auch zahlreiche Theaterstücke geschrieben. 20 an der Zahl, wenn ich das richtig gezählt habe. Die Stücke wurden in der Schweiz und in Deutschland aufgeführt. Er schreibt auch Hörspiele, Kolumnen und Reportagen, also ein sehr vielseitiger Autor. Und nun eben dieser Lyrikband, und daraus werden wir nun einige Gedichte hören. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Einführung. Ich fange gleich an mit einem Gedicht, das erklärt, woher Gedichte kommen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.